Herzlich willkommen zum Podcast Gehörter Blick. Ich bin Maike Seidel und hier versorge ich dich mit Gedanken, Anekdoten und Hintergründen aus der bunten Blumenwiese des Lebens als Gründerin, Idealistin, Kämpferin für digitale Barrierefreiheit und eine verbundene Gesellschaft. Es geht um Menschen, um Essen, Trinken und Einkaufen und um digitales Zeug rund um die inklusive Sovi-App. Du bist hier genau richtig. Also, hör einfach rein und genieß es. Digitale Barrierefreiheit Teil 2. Wie geht das überhaupt? Beim letzten Mal in Teil 1 habe ich euch ein bisschen eingeführt in die Thematik und habe euch erzählt, warum ich die digitale Barrierefreiheit so wichtig finde und warum wir alle darauf zu achten haben, dass die digitale Welt immer barrierefreier wird. Und diesmal geht es ein bisschen mehr ans Eingemachte. Ja, nach dem soften Einstieg von letzter Woche, diese Woche eine knackige Folge zu rechtlichen Grundlagen und den Do's and Don'ts im Bereich digitale Barrierefreiheit. Das bedeutet, wir bewegen uns komplett in der digitalen Welt und ich glaube, dass kaum jemand von euch da draußen komplett von der digitalen Welt abgeschnitten ist. Denn hier geht es auch um Social Media zum Beispiel, um PDF-Dokumente und Word-Dokumente und so weiter und so fort. Und ich gebe euch ein paar Tricks und Hinweise an die Hand, wie ihr selber in eurer Bubble, in eurem Bereich digital barrierefrei agieren könnt. Also, lass uns loslegen. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, und das werde ich diesmal nochmal wiederholen, dass es im Deutschen ja den Begriff digitale Barrierefreiheit gibt und dass ich den ein bisschen sperrig finde, wenn auch zutreffend, ja. Aber im Englischen gibt es das Wort Accessibility, was übersetzt Zugänglichkeit bedeutet. Und genau darum geht es auch bei der digitalen Barrierefreiheit. Es geht darum, in der digitalen Welt zu all den Inhalten, die es da gibt, mehrere Zugänge zu schaffen, um Menschen, denen bestimmte sensorische Fähigkeiten oder auch kognitive Fähigkeiten fehlen oder die nicht so stark ausgeprägt sind, auch die Möglichkeit des Zugangs zu geben. Ich habe bei der Bertelsmann Stiftung neulich eine Definition gelesen, die mir ganz gut gefallen hat. Ich mag sie euch kurz vorlesen. Digitale Barrierefreiheit ist der maximale Grad der Nutzbarkeit eines digitalen Angebots durch so viele User und Userinnen wie möglich. Sie selber haben das dann noch runtergekürzt auf einen Satz, der da lautet: Digitale Barrierefreiheit bedeutet Usability für alle. Das ist natürlich ziemlich hochgegriffen, das ist mir auch klar, das ist denen auch klar. Aber es geht einfach darum, dass alle digitalen Inhalte von so vielen Menschen wie eben möglich genutzt werden können. Ja, dazu gibt es inzwischen auch eine rechtliche Grundlage und das Ganze hat angefangen 1999. Da gab es die digitale Welt ja schon längst, aber kaum jemand hat sich über die digitale Barrierefreiheit ernsthaft Gedanken gemacht. Und da kommt die WCAG ins Spiel. Die WCAG bedeutet übersetzt Web Content Accessibility Guideline. Also das ist ein riesengroßes, langes Pamphlet, was sich sehr schlaue Leute, die sich sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben, erschaffen haben, um eben einen Empfehlungskatalog auf den Markt zu bringen, an dem man sich orientieren kann, wenn man digitale Produkte öffentlich macht. Und in dieser WCAG 1.0 von 1999, da stehen eben schon so die wichtigsten Grundlagen drin. Und seitdem ist diese Web Content Accessibility Guideline immer weiter vorangetrieben worden, erweitert worden, an die moderne Zeit, an die Weiterentwicklung der Digitalisierung auch angepasst worden. Und inzwischen ist jetzt im Oktober 2023 die WCAG 2.2 rausgekommen. Und wer auch immer sich in der digitalen Welt aufhält und selber als Entwickler, Entwicklerin, Content Creator oder was auch immer beschäftigt, der sollte da zumindest mal reingeguckt haben und sollte so die Basics davon kennen. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast, dann kennst du die Basics auch schon, aber es schadet nicht, sich da so ein bisschen einzufuchsen. Genau. Und die WCAG, wie der Name schon sagt, ist eine Guideline, also sowas wie ein Empfehlungskatalog. Das ist erstmal noch kein Gesetz. Aber im Anschluss an die WCAG ist die sogenannte BITV, B-I-T-V, rausgekommen. Und das ist die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. Man hört es schon raus, es ist also eine Verordnung, die eine Gesetzesgrundlage bildet und die festgeschrieben hat, welche digitalen Inhalte auf welche Art und Weise barrierefrei zu sein haben. Das richtete sich in erster Linie anfangs an öffentliche Stellen, also alles, was aus öffentlicher Hand kam, musste sich eben an der BITV orientieren. Inzwischen gibt es seit 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz und ab dem 28. Juni, glaube ich, 2025 wird durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz es verpflichtend sein, dass alle digitalen Inhalte barrierefrei sind. Ja, nicht nur die aus öffentlicher Hand, sondern alles, was in der digitalen Welt verfügbar gemacht wird, hat barrierefrei zu sein. Halleluja! Das könnte auch für dich interessant werden, je nachdem, wo du arbeitest, als was du arbeitest, in welchem Unternehmen du arbeitest. Kannst ja mal horchen, ob ihr das da bei euch auf der Arbeit auf dem Schirm habt und kannst ansonsten mal den Begriff Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder auch European Accessibility Act googeln und kannst dich ein bisschen schlau lesen. Könnte wichtig werden. Ja, aber was steht denn da jetzt überhaupt drin? In dieser WCAG, die übrigens, habe ich gar nicht gesagt, die Grundlage bildet. Also alles orientiert sich oder alles in der digitalen Welt, an der digitalen Barrierefreiheit, orientiert sich an dem, was die WCAG definiert hat. Ja, das sind so die alten Hasen, die kennen sich aus. Die haben das von der Pike aufgeschrieben und ergründet und haben eben eine Grundlage geschaffen, an der man sich orientieren kann und an der sich auch der Gesetzgeber orientiert. So, und die WCAG unterscheidet oder unterteilt die Barrierefreiheit in der digitalen Welt in vier einzelne Bereiche, die natürlich eng miteinander verwoben sind, und zwar in die Bereiche wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust. Ja, ich gehe gleich noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Und innerhalb dieser WCAG gibt es dann nochmal sowas wie drei verschiedene Stufen. Die nennen sich A, Doppel-A oder Triple-A, also A, AA oder AAA. Und wenn ein digitales Produkt auf den Markt kommt, dann ist es, je nachdem, wie auf die Barrierefreiheit geachtet wurde und welche Erfolgskriterien das erfüllt, ist es eben nach A, Doppel-A oder Triple-A barrierefrei. So, bei A bedeutet das, dass 30 durch die WCAG definierte Erfolgskriterien abgedeckt werden. Das ist so das Minimum. Bei AA deckt es 50 Erfolgskriterien ab und bei AAA sind es insgesamt 78 Erfolgskriterien, die abgedeckt werden, wenn ein Produkt wirklich vollständig, vollumfassend barrierefrei ist. Das ist, wenn man es bis zum Ende treibt, wirklich auch eine hohe Kunst. Aber was bedeutet das denn jetzt? Lass uns mal diese vier Stufen einzeln nacheinander durchgehen. Als erstes haben wir die Rubrik der Wahrnehmbarkeit. Das bedeutet, die digitalen Produkte müssen in bestem Maße wahrnehmbar sein. Und im Detail bedeutet das, arbeite mit hohen Kontrasten. Ja, nichts ist schlimmer als gelbe Schrift auf gelbem Grund. Da gibt es sogar natürlich auch verschiedene Kontrastverhältnisse. Man kann die im Internet checken lassen. Zwischen Text und dem Hintergrund muss mindestens ein Kontrast von 4,5:1 herrschen. Ausnahmen gibt es, wenn die Schrift besonders groß ist, dann kann der Wert auch mal bei 3 liegen. Aber ja, die Zahlen sagen euch jetzt vielleicht nichts, wenn ihr nicht aus diesem Bereich kommt. Und deswegen reicht es, wenn ihr in die gängigen Suchmaschinen Kontrastchecker eingebt. Und dann findet ihr welche, wo ihr die Farbwerte eurer Hintergrundfarben, eurer Textfarben eingeben könnt. Und dann seht ihr darunter eine Auflistung der WCAG-konformen Barrierefreiheit. Also ist es noch barrierefrei im Sinne von Konformitätsstufe A, Doppel-A oder Triple-A. Und dann kannst du an den Werten auch noch ein bisschen rumschrauben und kannst eventuell deinen digitalen Inhalt noch ein bisschen farblich anpassen. Man kann auch als Laie sehr gut mit diesen Kontrastcheckern arbeiten und das ist echt ein absolutes Basic. Ein anderes absolutes Basic ist natürlich, arbeite mit gut lesbaren Schriften in ausreichender Größe. Und hier gilt auch, die Schriftgröße sollte, wenn du den digitalen Inhalt selbst erstellst, kannst du das auch selber definieren, auf die Schriftgröße des Betriebssystems reagieren. Das bedeutet, in deinem Handy kannst du ja zum Beispiel die Schrift- und Anzeigengröße selber einstellen und am Rechner kannst du das per Zoom, also Steuerung Plus ist das, glaube ich, oder Steuerung Minus, und die Schriftgröße deines digitalen Contents sollte darauf auch reagieren. Das heißt, wenn eine nutzende Person die Schriftgröße größer haben möchte, dann sollte sie auch imstande sein, die größer zu stellen. Und du solltest nicht im Code schon verhindern, dass das geht. Ja, und was sind jetzt gut funktionierende Schriften? Ich erinnere mich daran, dass ich als Studentin mal einen Job hatte, einen Studentenjob, bei dem ich reihenweise Bücher Korrektur lesen durfte. Ja, tatsächlich durfte. Ich habe das sehr geliebt. Und zwar ging es darum, dass diese Bücher digitalisiert worden sind und durch so ein Bilderkennungsprogramm gelaufen sind. Und da gab es sehr, sehr oft den Fehler, dass ein R und N, also ein Nashorn N, direkt hintereinander standen und von der Texterkennung als ein M wie Martha, gelesen wurden. Und ich musste dann händisch das Ganze korrigieren. Und das lag einfach daran, dass das eine Schrift war, die sehr stark mit Serifen versehen war. Und diese beiden Buchstaben griffen so ineinander, dass ein RN von einem M nicht mehr zu unterscheiden war. Da gibt es noch ein paar andere Stolperfallen. Und wenn ihr mit Schriften arbeitet, die stark Serifen haben oder wo die Buchstaben besonders eng beieinander stehen, dann könnte es sein, dass es Leute gibt, die damit nicht so gut klarkommen. Schöner sind klare Schriften, ohne Schnörkel, ohne Serifen, ohne Schnickschnack, die man gut und angenehm und easy entspannt lesen kann. Dann solltest du aufpassen mit durchgängiger Großschreibung. Wir machen das alle, auch auf meiner Webseite gibt es das, dass man zum Beispiel Überschriften komplett groß geschrieben hat. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass das im Zweifel nicht so leicht zu lesen ist für jemand mit kognitiven Schwierigkeiten. Auch kursiv gestellte Texte sind manchmal nicht so leicht zu lesen für Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten, gerade wenn es sich um ganze Textblöcke oder lange Zeilen handelt. Und wenn man kann und möchte, sollte man darauf einigermaßen verzichten. Und ganz kleiner Schwenk noch an die Seite. Nicht selten passiert es auch, dass die Bildschirmvorleseprogramme oder auch die Screenreader großgeschriebene, also komplett in Großbuchstaben geschriebene Worte nicht als Wort erkennen und vorlesen, sondern einzeln buchstabieren. Und das kann natürlich gerade in einem Fließtext mega nervig sein. Ihr könnt es euch vorstellen. Text ist insgesamt so super, weil das im Prinzip sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner für die Vermittlung von Informationen ist. Und das Tolle am Text, am geschriebenen Text in der digitalen Welt, ist eben auch, dass er von sich aus schon über mehrere Wege zugänglich gemacht werden kann. Also sowohl die eben genannten Screenreader als auch die elektronische Braillezeile sind imstande, Texte auf einem anderen Weg, also akustisch oder haptisch, zugänglich zu machen. Und daher bringt Text eben von sich aus schon mal eine gute Barrierefreiheit mit, wenn man den eben auch richtig handelt. Das bringt uns aber auch zu dem nächsten Punkt, Bilder. Wenn mit Bildern gearbeitet wird, dann sollten diese möglichst auch beschrieben werden. Mittlerweile gibt es das ja sogar bei Facebook und Instagram und LinkedIn, dass man Alttexte eingeben kann, also alternative Texte. Und das solltet ihr tun. Also das hier ist der erste Hinweis von mir, wie du in deiner Bubble die digitale Barrierefreiheit weiter vorantreiben kannst und deine Inhalte, also die von dir in der digitalen Welt zur Verfügung gestellten Inhalte, barrierefrei werden lassen kannst. Kümmer dich um die Alttexte. Klick die nicht einfach weg, denn damit schaffst du einen zweiten Zugangsweg zu dem Bild, das du gepostet hast. Und damit öffnest du dein Bild für mindestens eine weitere riesengroße Zielgruppe. Also Alttexte, ganz, ganz, ganz wichtig. Bilder, Grafiken und Icons sollten per Text beschrieben werden. Und wenn es jetzt nicht um Social-Media-Bilder geht, sondern um Zeitungsartikel oder Bilder auf einer Webseite oder was es da noch so gibt, da Dann ist es sogar auch gut, wenn du relevante von irrelevanten Bildern unterscheidest und ein irrelevantes Bild quasi ausklammerst, sodass der Screenreader dann nicht irgendwas vorliest, sondern das Bild einfach überspringt. Wir stellen uns zum Beispiel vor, eine Traueranzeige, das ist gerade das Erste, was mir so einfällt. Entschuldigung. Und da gibt es einen schwarzen Rand an der Seite. Den muss man jetzt nicht unbedingt beschreiben. Der muss nicht ein klickbares Element sein und muss einzeln beschrieben werden als schwarzer Trauerrand. So. Oder wenn da in einem Header von einer Rechnung da irgendwie ein paar Striche sind oder ein paar Punkte oder was auch immer man da für grafische Elemente gewählt hat, die müssen auch nicht unbedingt beschrieben werden. Die können dann einfach übersprungen werden, denn die sind nicht relevant für den Inhalt. Und die ganzen Bilder, die wir zur Verfügung stellen, auf unseren Webseiten, in unseren Artikeln, in unseren sozialen Medien, die dienen auch immer der Orientierung. Dazu noch eine ganz lustige Geschichte von meiner eigenen Webseite, von der SonicView-Webseite. Da habe ich mal eine blinde Person drüber geschickt und die hat mir Feedback gegeben und meinte, an sich, okay, alles gut mit deiner Barrierefreiheit, man kann hier und da nochmal was machen, aber das Wichtigste ist, bitte beschreibe deine Bilder unterschiedlich. So, ich habe auf der SonicView-Webseite einige Bilder, in denen ein Handy mit der geöffneten Sovi-App neben einem Teller mit leckerem Essen liegt. Und so oder so ähnlich habe ich das dann auch jedes Mal beschrieben. Da liegt das Handy mit der geöffneten Sovi-App neben einem Teller mit leckerem Essen. Wenn du das jetzt 5-mal gemacht hast, in 5 Unterseiten innerhalb der Sovi-Website, dann ist jede Orientierung verloren, wenn du dich da durchswipest und alles vorgelesen bekommst. Das ist ein ganz, ganz dummer Fehler von mir gewesen. Und ich glaube, ich habe ihn inzwischen behoben. Ich glaube, ich schaue noch mal rein. Ja, und das bringt mich zu einem anderen Punkt. Was wir nicht vergessen dürfen, Domingos hat das neulich gesagt, vielleicht kennt ihr den auch, auf jeden Fall googeln, ganz, ganz wichtiger Mensch im Bereich digitale Barrierefreiheit. Der hat gesagt, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Informationsaufnahme einer blinden Person immer linear verläuft. Das bedeutet, ja, im Vergleich, eine sehende Person erfasst ja ein Bild innerhalb von Millisekunden als Ganzes, ja, und hat einen atmosphärischen Eindruck und hat einen Eindruck, wie viele Informationen und eventuell auch welche Informationen in einem Bild enthalten sind. Wohingegen, wenn dieses Bild beschrieben wird oder auch ein komplettes Layout von irgendwas, die Aufnahme der Informationen immer linear, also immer eins nach dem anderen erfolgt. Und das ist sehr, sehr wichtig, immer wieder zu bedenken, wenn man digitale Inhalte erstellt. Gerade wenn es gelayoutete Sachen sind. Dann gibt es den Bereich der Videoinhalte. Das heißt, gesprochener Text sollte im besten Fall auch lesbar zur Verfügung stehen. Also Untertitel oder stilistisch sinnvoll im Clip untergebrachte Texte. Inzwischen kann man das ja immer mehr finden im Internet, gerade bei YouTube, dass die Texte oder des Videos mit Untertiteln versehen werden. Es gibt Programme wie Premiere Pro zum Beispiel, die das von ganz alleine machen. Da habt ihr gar nicht so viel Arbeit. Das auf jeden Fall auch in Zukunft immer besser beachten. Genau. Und dann gibt es eben auch noch die zusätzlichen Beschreibungen, gerade bei Videos, für Gehörlose und Blinde. Also da gibt es die Untertitel für Gehörlose, der Fachbegriff hierfür ist Closed Captions, und die Audiodeskription, die die rein visuellen Inhalte des Videos akustisch beschreibt. Das bedeutet, man kann für Gehörlose eben die Hintergrundgeräusche und die Musik nochmal in Worten beschreiben, sodass eben auch atmosphärisch hier was passieren kann. Und das Gleiche gilt für die Audiobeschreibung, dass die rein visuellen Inhalte nochmal akustisch genannt werden. Das heißt, dass bestimmte Dinge, die eben nicht durch Dialog oder einen Sprechertext vermittelt werden, wie zum Beispiel, eine düstere Stimmung oder eine fröhliche Blumenwiese, keine Ahnung, ne? Einfach die Bilder, die gezeigt werden in einem Video, die atmosphärisch sehr viel ausmachen, dass die nochmal kurz beschrieben werden, damit eben eine blinde Person auch an der Stelle abgeholt wird. Nächster Punkt, Farben. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall mit hohen Kontrasten arbeiten und müssen diese Kontraste auch in einem Kontrastchecker checken. Und Das nächste, was noch ganz wichtig zu vermitteln ist, ist, arbeite niemals nur mit Farben. Das ist auch ganz wichtig. Du weißt nicht, wer und wie viele Menschen in deinem Umfeld farbenblind sind oder eine Farbsehschwäche haben. Es gibt davon mehr, als du glaubst. Und du siehst es den Menschen auch nicht an. Hier gibt es ein ganz schönes Beispiel. Ihr kennt alle dieses Bewertungssystem mit den 5 Sternchen. Ja, 5 nebeneinander liegende Sternchen und du als Nutzer, Nutzerin von irgendwas kannst eben deine eigene Bewertung abgeben, indem du irgendwas zwischen 1 und 5 Sternen gibst. Und nicht selten sind diese Sterne von Haus aus grau und die Sternchen, die du dann vergibst, die werden gelb. Das ist an und für sich erstmal schön, aber so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ist das schlecht. Denn das Grau und das Gelb, was wir jetzt vor unserem geistigen Auge haben, sind im Kontrast super, super identisch. Man kann sie kaum voneinander unterscheiden, wenn man farbenblind ist. Viel besser ist es, wenn die Sternchen von Haus aus leer sind und die Sternchen, die du vergibst, die werden gefüllt. Das heißt, du arbeitest mit einer Außenlinie von den Sternen und die Sterne, die dann halt gefüllt werden, die sehen, egal in welcher farblichen Darstellung und egal wie die Farbsehkraft der Person ist, die die Sterne betrachtet, unterschiedlich aus und sind voneinander zu unterscheiden. Interessantes Beispiel. Bin ich drüber gestolpert, wollte ich euch erzählen. So, das war so ziemlich alles zum Bereich der Wahrnehmbarkeit. Und dann gibt es den Bereich der Verständlichkeit, definiert durch die WCAG. Und zwar geht es hier um die Sprache. Wir alle sollten verständlich reden und schreiben. Und auch wenn wir uns manchmal so gerne selber reden hören, in unserem Fachjargon mit irgendwelchen tollen, hochgestochenen Fachwörtern und englischen, denglischen Wörtern und so weiter, dann muss uns immer auch klar sein, dass wir damit vielleicht ein paar Leute abhängen, die unsere Inhalte eigentlich auch gerne aufnehmen würden. Ja, wir sind hier in dem Bereich der leichten Sprache. Mir ist vollkommen klar, dass auch ich in meinen ganzen digitalen Bereichen da noch Luft nach oben habe. Ich merke aber auch, wie ich immer mehr darüber nachdenke, wie ich Dinge besonders einfach beschreiben kann und trotzdem interessant und schmackhaft. Ja, es gilt, kurze Sätze zu schreiben, Fachwörter eventuell durch andere, leichter verständliche Wörter zu ersetzen und so, ja, Inhalte, Content eben für alle Menschen oder für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen. In Deutschland sind Webseiten von öffentlichen Stellen sogar inzwischen verpflichtet, bestimmte Dinge in leichter Sprache und in deutscher Gebärdensprache zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören zum Beispiel Informationen zu wesentlichen Inhalten, dazu gehören aber auch Hinweise zur Navigation, Erläuterung zur Barrierefreiheitserklärung und Hinweise auf weitere Inhalte, die in leichter Sprache und in Gebärdensprache vorhanden sind. Das Thema mit der Gebärdensprache ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Man denkt ja immer, das hatte ich in der ersten Folge hier auch schon gesagt, dass Menschen, die gehörlos sind, ja einfach Texte lesen könnten. Das ist aber ein Trugschluss. Menschen, die von Geburt an gehörlos sind, haben oft gar keinen Zugang zu unserer Schriftsprache, weil die sehr eng angelehnt ist an unsere Lautsprache. Und deswegen gibt es im Bereich der Gehörlosen sehr, sehr viele Analphabeten, denen ein geschriebener Text eben überhaupt nicht hilft. Und deswegen ist es wichtig, wenn du dich in einem Bereich bewegst, in dem gehörlose Menschen zur Zielgruppe gehören, dass du dir auch die Möglichkeit verschaffst, deine Inhalte in Gebärdensprache darzustellen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Möglichkeiten der KI in dieser Richtung entwickeln. Dazu übrigens, wenn da jemand irgendwas weiß, irgendwas hat, ein Forschungsprojekt oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen, die sich damit beschäftigen, also eine KI, die geschriebene oder gesprochene Sprache in Gebärdensprache übersetzt, bitte, bitte her zu mir. Interessiert mich sehr dolle. Ich habe bloß keine Zeit, das zu recherchieren und stundenlang zu suchen. Deswegen schmeißt mir das über den Zaun, wenn ihr davon was hört. Ja, so, Verständlichkeit hat auch bei Social Media natürlich einen Punkt. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, Alttexte bei Bildern schreiben, Untertitel bei Videos, wenn es geht. Was auch ein Punkt ist, übrigens denkt man gar nicht so drüber nach, ist, vermeidet blinkendes Zeug. Es gibt einige kognitive Einschränkungen, bei denen ein blinkender Inhalt, zum Beispiel bei einem GIF, im schlimmsten Fall sogar zu epileptischen Anfällen führen kann. Ja, zu Krampfanfällen und das sollte vermieden werden. Erst recht, wenn die Gefahr droht, dass man zufällig auf diese Inhalte stolpert. Ja, blinkendes Zeug vermeiden ist übrigens auch genau der Stichpunkt in meiner Liste hier. Ja, was ich noch gelesen habe im Bereich Social Media und Barrierefreiheit, das fand ich auch interessant, was wusste ich vorher auch nicht, werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, ist Hashtags, die ja oft auch eine Kette von mehreren Wörtern sind, sind von den Screenreadern oft schwer zu entziffern. Das geht, die Screenreader werden ja auch immer schlauer und immer besser, aber es ist hilfreich, wenn wir hier anfangen, mit Binnenversalien zu arbeiten. Ich bin übrigens eh ein Fan von Binnenversalien. Ich weiß, da gibt es zwei Lager. Die einen sagen, geht gar nicht. Die anderen sagen, ist doch voll geil. Ich spiele im Team voll geil. Genau. Das heißt, also das Beispiel, was ich da gefunden hatte, war, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Sie hört zu oder sowas war das. Und im ersten Hashtag, der eben nicht so gut zu lesen ist, war das alles in einem durchgeschrieben. Das ist auch schwer zu lesen und das kann auch der Screenreader nicht so gut lesen. Und im zweiten waren halt jeweils die Anfangsbuchstaben des jeweils neuen Wortes ein Großbuchstabe. Das ist sogar für sehende Menschen irgendwie ein bisschen angenehmer, weil unser Geist dann sofort die Worte besser voneinander trennt. Und es ist eben auch für die Bildschirmvorleseprogramme, schönes Wort, ne? Es ist eben auch einfacher zu entziffern. So, und dann Thema Emojis. Auch sehr, sehr interessant und lustig. Denkt man auch nicht so dran. Emojis. Wie oft arbeiten wir damit, irgendwelche Emojis, Emoticons in Texten, in Social Media Posts, in PDFs und so weiter unterzubringen? Und jetzt gibt es ja die Leute, die lieben es, so dreimal das gleiche Emoji oder auch fünfmal hintereinander zu posten. Zum Beispiel das grinsende Gesicht mit zusammengekniffenen Augen. Ja, es gibt ein Emoji, das heißt genau so. Und die Screenreader lesen auch genau das vor. Weil so ist dieses Emoji definiert. Es heißt grinsendes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen. Wenn du jetzt eine Kette von 5 oder 6 dieser Emojis hintereinander hast, um nochmal zu verstärken, zu verdeutlichen, dass du wirklich sehr, sehr, sehr dolle grinsen musst gerade, dann sei dir darüber im Klaren, dass ein Screenreader genau das vorliest, was da geschrieben steht. Nämlich grinsendes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen, 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 grinsendes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen. Boah. Ja. Also Emoji-Ketten echt nur dann bilden, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr es nicht mit Menschen zu tun habt, die eure Inhalte über Screenreader aufnehmen. So, damit haben wir den Bereich der Verständlichkeit behandelt und kommen zum letzten Punkt, der im Prinzip aus zwei Unterpunkten besteht, nämlich Bedienbarkeit und Robustheit. Als allererstes kommen wir da zur Tastaturbedienbarkeit. Das bedeutet, alle Webinhalte müssen auch ohne die Maus rein über die Tastatur bedienbar sein. Von Haus aus bieten Browser das eigentlich inzwischen alle an und das sollte auch beibehalten werden. Natürlich, wenn du deine eigene Webseite baust und den Code komplett selber schreibst, dann solltest du das nicht unterdrücken. Die Verantwortung hier liegt aber bei den Entwicklern und Entwicklerinnen, dass die, ja, ich sage jetzt mal fast naturgegebene Tastaturbedienbarkeit eben beibehalten wird. Bei mobilen Apps läuft das ja etwas ähnlich und doch ein bisschen anders. Nämlich so, dass in einer App ein Bereich, ein Element von einem Fokus umrandet wird und dann kann eine blinde Person mit einer Wischgeste, mit einem Swipe, vorwärts oder rückwärts wischen und kriegt eben jeweils den Inhalt, der im Fokus liegt, vorgelesen. Mit einem Doppeltap kann man dann etwas auswählen und da gibt es noch ein paar Gesten, mit denen man eine App eben bedienen kann, wenn man das rein auf akustischem Wege tut. Und die Umrandungen, diesen Fokusindikator nennt man das, die sind vordefiniert, aber die können natürlich auch im Code verändert werden. Und es gibt Entwickler, Entwicklerinnen, auch bei Webseiten, die diesen Fokus, also diese Umrandung von Elementen, aktiv wieder ausbauen, weil die nicht so hübsch aussehen. Aus ästhetischen Gründen wird das wieder ausgebaut, weil passt irgendwie nicht so zu CI, also zu Corporate Identity, passt nicht so zum Gesamtbild des Unternehmens und deswegen baut man das lieber wieder aus. Bullshit. Baut das nicht aus. Macht es meinetwegen hübsch, wenn ihr das braucht, aber baut es auf gar keinen Fall aus. Der Fokus ist extrem wichtig. Von Natur aus ist der einmal schwarz, einmal weiß, also beides gleichzeitig, um einfach immer den größtmöglichen Kontrast zum Hintergrund zu gewährleisten. Und sollte nicht ausgebaut werden. Machen wir nicht. Ja, Achtung Tastaturfalle, wenn ihr eine App baut. Erfahrung, die ich auch mit Sovi gemacht habe. Es gibt verschiedene Tastaturen, die ihr an verschiedenen Stellen einsetzen könnt. Und ihr solltet auf jeden Fall immer eine haben, die die Möglichkeit bietet, sich wieder zu schließen. Ja, nicht selten ist es ja so, dass eine Tastatur sich erst dann schließt, wenn man in den übrigen Bereich, in den übrigen Bildschirm tappt, einmal kurz. Wir machen das schon total intuitiv. Wenn du aber in der Tastatur gefangen bist und per Bedienungshilfe, also Voice-Over und Talkback, da nicht wieder rauskommst, dann bist du am Arsch. Und dann hat deine App auf jeden Fall diesen Bereich der digitalen Barrierefreiheit nicht erfüllt. Die Tastatur muss immer in sich einen Fertig- oder Weiter-Button beinhalten, der dazu führt, dass die Tastatur sich wieder schließt. Sonst Tastaturfalle. Gibt es übrigens auch beim Rechner. Bei Webseiten darf auch das Tabben mit der Tab-Taste nicht in einen unsichtbaren Bereich führen, aus dem man nicht mehr herauskommt. Passiert leider immer wieder. Solltet ihr möglichst darauf achten, dass das nicht passiert. Bedienbarkeit und Robustheit. Was die Semantik angeht, also die Worte, die ihr verwendet, um eure digitalen Inhalte zu beschriften, zu beschreiben, zu kreieren, dann gehört es auch dazu, die Elemente richtig zu beschriften. Also zum Beispiel muss ein Button auch für den Screenreader als Button zu erkennen sein und für die nutzende Person muss aber auch zu erkennen sein, wohin dieser Button führt. Ja, es muss also zweierlei gewährleistet sein. Zum einen das Technische, es ist ein Button, man kann das klicken. Und das andere ist, was ist denn das für ein Button, wo führt denn der hin? Darüber hinaus gibt es im Bereich der Semantik die Überschriftenhierarchie. Die ist auch ganz wichtig und die wird sogar wichtig, wenn ihr nicht im IT-Bereich selber arbeitet. Es gibt die Überschriftenstrukturen von H1 bis H6. Das heißt, H1 ist so eine Überschrift, so der Header über allem und dann staffelt sich das immer weiter nach unten, bis H6 eben so die kleinste Überschrift ist von einem Absatz oder einem Artikel oder was auch immer. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Überschriftenstrukturen bei Word-Dokumenten, bei PDFs, auf Webseiten oder wo auch immer ihr mit strukturierten Texten arbeitet, eingehalten werden. Das ist für die digitale Barrierefreiheit essentiell wichtig, denn man kann mit den Screenreadern quasi einstellen, dass man von Überschrift zu Überschrift hüpft. Und dann kann sich nämlich auch eine blinde Person mal eben einen Überblick verschaffen darüber, was erwartet mich hier, was interessiert mich, wo möchte ich tiefer reingehen und wo befinde ich mich. Wenn da Kauderwelsch herrscht bei den Überschriften, dann ist die Orientierung relativ schnell flöten und die blinde Person hat relativ schnell keinen Bock mehr. Und das ist auch sehr verständlich. Das ist absolut nachvollziehbar, wenn alles durcheinander geschnipselt ist und die Überschriften sind durcheinander, es ist keine Struktur drin. Ja, dann hat man halt relativ schnell auch keinen Bock mehr, da durchzuhüpfen und sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Andersrum, wenn es eine klare Struktur hat, wenn mir von vornherein klar ist, wo ich mich befinde, wie ich von A nach B, nach C, nach D komme und auch wieder zurück, dann macht es auch Spaß, mich mit den Inhalten zu beschäftigen. Und dann mache ich das gerne, auch wenn ich es auf komplett akustischem Wege über die Screenreader mache. Man kann übrigens auch gerade bei Webseiten oder auch bei Word-Dokumenten den Header, den Footer und den Hauptinhalt als solchen kennzeichnen und kann somit auch bei der Orientierung helfen. Das ist jetzt so halb detailliert. Ich bin ja selber keine ITlerin und deswegen gebe ich hier auch keine Inhalte im Bereich, wie kannst du das im Code unterbringen. Ich denke, wenn du da noch tiefer einsteigen willst, dann solltest du das nochmal woanders recherchieren. Aber ich möchte dir auf jeden Fall einen Einblick dahin geben, was wichtig ist, worauf es ankommt und dir an der Stelle auch mal sagen, dass die ganzen Programme, mit denen du so arbeitest, also PowerPoint und Word und InDesign und Photoshop und so weiter, dass die schon ganz schön gute Tools für die Barrierefreiheit bereitstellen. Das ist uns aber meistens gar nicht so richtig klar. Aber du kannst bei, wenn du ein Word-Dokument bearbeitest und ein Bild einfügst, kannst du das schon mit einem Alttext versehen. Und das wird, soweit ich gelesen habe, beim Export in ein PDF eben auch mit übernommen. Ja, gute Sache. Weiß man gar nicht, ne? Ja, und dann kommen wir auch zum letzten Thema im Bereich Bedienbarkeit und Robustheit. Und zwar das Thema PDFs. Ja, wenn ein PDF erstmal fertig ist, dann ist es auch ganz schön robust, das wissen wir alle. Aber wie gut ist es denn bedienbar? Das hängt auch wieder von dem Quelldokument ab. Ein PDF erstellst du ja nicht als solches, sondern du exportierst es irgendwo raus. Das heißt, du hast ursprünglich mal ein Word-Dokument oder ein PowerPoint-Dokument oder ein InDesign-Dokument erstellt, bist irgendwann fertig und willst das quasi unveränderlich ins Reine gießen und machst ein PDF draus. Und bevor du das machst, musst du sicherstellen, dass in deinem Ursprungsdokument an allen Stellen auf die digitale Barrierefreiheit geachtet wurde. Dann solltest du es exportieren. Das bedeutet auch bei einem PDF, achte auf deine Überschriftenstruktur. H1 bis H6, halte das ein. Überleg dir vorher, nach welchem Schema du das machen willst und dann halte das auch ein. Setze bei jedem deiner Bilder einen Alttext. Ja, die Bilder müssen im Quelldokument beschrieben werden. Das muss nicht allzu lang sein, aber auf jeden Fall eine kleine Beschreibung, was zu sehen ist. Ja, und wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt, dann habe ich eine ganz gute Seite gefunden, die heißt accessible-pdf.info. Eigentlich ziemlich simpel. Und da kann man das alles nochmal ganz schön nachlesen. Ich weiß nicht, wer die Seite gemacht hat, so tief war ich nicht drin, aber ich fand sie richtig gut. Danke dafür. Ja. Und das Wichtigste von allem, die Klammer, die um all das steht, ist etwas, was wirklich komplett unabdingbar ist und was ich auch in meinen eigenen Bereichen immer wieder selber lebe, wo ich wirklich Vorbild sein möchte, das ist, User-Tests sind unabdingbar. Ihr müsst eure digitalen Inhalte, wenn es jetzt nicht gerade nur ein Instagram-Post ist, wirklich von Menschen testen lassen, die das Ganze über andere Zugangswege konsumieren, als nur das visuelle Auffassen von Bild und Text. Ja, kippt das mal raus an ein paar Leute, zur Not schickt es an die Blindenverbände, da finden sich immer Leute, die Bock haben, da involviert zu werden und Feedback zu geben. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, habe ja inzwischen auch ein Netzwerk aufgebaut in dem Bereich und habe überhaupt keine Probleme, immer wieder Leute zu finden, die sich meine digitalen Inhalte anschauen, die sich damit auseinandersetzen, die das Ganze auf Herz und Nieren prüfen und die auch mir als alter Hase immer noch sehr, sehr konstruktives und auch neues Feedback geben. Dinge, die ich vorher nicht gewusst habe. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber manchmal bin ich schon auch überrascht, wie wenig ich weiß. Ja, und ein zweiter Punkt im Bereich unabdingbar, das liegt mir auch sehr am Herzen, ist, denk die Accessibility immer von Anfang an mit. Nichts ist ätzender und mühsamer, als ein fertiges digitales Produkt zu haben und sich hinterher um die Accessibility Gedanken zu machen. Das wird nichts. Das wird irgendjemanden über Jahre beschäftigen, der aber nie ans Ziel kommt. Wenn ihr digitale Inhalte erschafft, dann von Anfang an, von der ersten Codezeile an, vom ersten Bild, vom ersten Text an, auf jeden Fall die Accessibility mitdenken. Das bedeutet natürlich gleichzeitig auch, ihr müsst eure UX-Designer von Anfang an in Entwicklungsprozesse involvieren. Ist ein anderer Sprech, aber wer mich kennt, weiß, wie ich zu dem Thema stehe, wie wichtig das für mich ist. Und ich glaube, jeder Designer hat jetzt gerade ein Grinsen auf den Lippen. Ja, wir kennen das Thema, ne? Mhm. So, ich mache jetzt einen Punkt. In dieser Folge wird es hinterher in den Shownotes noch ein paar Links für euch geben. Die könnt ihr euch angucken. Jetzt gleich gibt es noch eine Buchempfehlung. Und dann würde ich sagen, habt ihr Teil 2 der digitalen Barrierefreiheit geschafft? Ihr wisst jetzt ein bisschen, wie das geht. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen genießen. Wenn es Feedback gibt, dann gerne her zu mir. Hey@maike-eidel.de. Ich freue mich drauf und freue mich auch, euch beim nächsten Mal wieder voll zu quatschen. Bis dann! Die heutige Buchempfehlung von mir ist ein Buch von Louise Hay und heißt Wahre Kraft kommt von innen. Ja, warum ausgerechnet dieses Buch? Es hat überhaupt nichts mit digitaler Barrierefreiheit zu tun. Und es ist entstanden in einer Zeit, in der wir uns noch überhaupt keine Gedanken um digitale Barrierefreiheit gemacht haben. Irgendwann in den 80er, 90er Jahren. Es ist also schon ein etwas älteres Buch, aber es ist unfassbar wertvoll. Ich habe es in diesem Jahr empfohlen bekommen von jemandem, der gesagt hat, du musst das unbedingt lesen. Und ich habe es gelesen und fand es fantastisch. Und es ist ein Werk, das man eigentlich immer auf dem Nachttisch liegen haben sollte, um einfach jeden Abend mal so ein, zwei Seiten darin zu lesen. Denn es ist ein Buch, das zur Achtsamkeit aufruft und das ja, behauptet oder zeigt, dass das Bewusstsein der erste Schritt zur Heilung ist, zum Beispiel. Und dass die Wichtigkeit oder die Macht des gesprochenen Wortes behandelt und den Umgang mit sich selbst. Also es ist ein Buch, was einen dazu verleitet, sehr viel aufmerksamer mit sich selbst und seiner Umwelt zu sein. Und ich empfehle dieses Buch ausgerechnet jetzt, nach dieser Folge, weil ich denke, dass auch der Umgang mit der digitalen Barrierefreiheit etwas ist, was wir viel achtsamer und viel konzentrierter und ruhiger angehen sollten. Ja, wir sollten uns die Zeit nehmen, um achtsam mit unserer digitalen Welt umzugehen und um sie so zu gestalten, dass sie eben für alle Menschen zugänglich ist. Und ich behaupte, Achtsamkeit fängt bei dir selber an. Und wenn du deinen Fokus, dein Tun, dein Agieren, dein Denken, dein Sprechen jeden Tag achtsam gestaltest, dann wirkt sich das automatisch auch auf dein gesamtes Umfeld und deine Arbeit aus. Und deswegen empfehle ich dieses Buch Wahre Kraft kommt von innen von Louise Hay. Viel Spaß damit. Tschüss.